Ich fange jetzt mal an und erkläre Ihnen Hämatologie und Blutbild. Das ist nämlich interessant. Natürlich. Habe ich gesagt, die Hämatologie ist interessant. Natürlich ist die heute auch zunehmend automatisiert. Da kriegen Sie schwarze Zahlen und können davon ablesen, was der Patient hat. Aber vieles geht nur morphologisch und mikroskopisch. Da muss man selber ins Mikroskop gucken. Und ich versuche Ihnen klarzumachen, was Ihnen diese Zellen verraten für Ihre Diagnose. Diese Zellen hier, das sind alles Erythrozyten. Das ist nicht wichtig und interessant. Hier ist nochmal ein Überblick über, was Hämatologie bedeutet, was wir davon erwarten können. Und das setzt sich ja mit ganz unterschiedlichen Zellen zusammen, aus unterschiedlichen Zellen, wie rote Zellen, Erythrozyten. Das macht ein Apparat, das erfahren Sie von den Kollegen vom Zentrallabor. Oder Thrombozyten, darüber spreche ich auch nicht. Das erfahren Sie von meinem Kollegen Professor Meesters wahrscheinlich. Dann Leukozytenzahlen, das macht immer so ein Apparat. Aber dieses hier, das ist eben schwierig und das muss man lernen, das Differentialblutbild. Wenn es normal ist, kann es auch der Apparat machen. Und da sieht man gleich, ah, da ist nichts Auffälliges. Aber wenn Patienten kommen in unsere Klinik zum Beispiel für innere Medizin und Hämatologie, die haben ja dann irgendwas an ihren Leukozyten. Und das können wir nur mikroskopisch klären. Hier sehen Sie mal, welche Zellformen so vorkommen. Das sind einmal die Granulozyten, nicht? Da sieht man ja die Granula sehr, sehr schön. Und das Gros der Granulozyten sind eben die segmentkernigen. Die haben halt diese fadendünne Einschnürung des Zellkerns. Das kriegen die mit ihrer Differenzierung. Wenn die eine bestimmte Reife erreicht haben, dann verkümmert der Kern sozusagen in seiner Funktion. Dann sieht man mal nebeneinander jetzt, also diese Granulozyten, dann hier Monozyten, die sind ein Stück größer. Und die haben diese großen gelappten Kerne und so ein graublaues Zytoplasma. Und dann noch eine andere Zellart, Lymphozyten. Das sind relativ kleine Zellen mit dunklem Kern. Das Kernchromatin sieht so marmorartig aus und das Zytoplasma ist schmal. Wie kommt es, dass diese Zellen alle nebeneinander liegen? Haben Sie eine Ahnung? Das ist natürlich nicht normal. Das haben wir für Sie gemacht, da haben wir eine Leukozytenanreicherung gemacht und haben dann fotografiert an der Stelle, wo die schön beieinander lagen, damit Sie mal die großen Unterschiede kennenlernen. Hier sehen Sie nochmal also so ein Segmentkernigen, ne, mit der Segmentierung. Hier ist ein Stabkerniger. Der ist noch nicht segmentiert. Die Stabkernigen sind sozusagen die jungen Segmentkernigen. Und dann ist hier einer, den Sie noch nicht kennen, das ist ein Eosinophiler. Der ist vollgepackt mit eosinophilen Granula, die den Kern aussparen. Das ist also normale Zellmorphologie, wie vorhin auch schon. Und diese ganzen Zellen, die kommen ja nun im peripheren Blut vor. Nicht? Sie kennen schon diesen Segmentkernigen und auch Stabkernigen kennen Sie auch schon. Und den Eosinophilen haben Sie eben kennengelernt schon. Den Basophilen kennen Sie noch nicht. Den sehen Sie heute auch nicht. Basophile sind sehr seltene Zellen eigentlich im normalen Blut nicht. Die machen 0-3% aus oder so. Sehen Sie nicht. Aber die Monozyten haben Sie schon gesehen und die Lymphozyten. Monozyten, große Zellen. Das ist interessant, nicht? Die Lymphozyten, die haben ihre eigenen Vorläufer, ihr eigenes System. Das ist das lymphatische System. Und da stammen die ab dann von Vorläufern, die ganz unreif sind. Hier nennen wir die Lymphoblasten. Und dieses System, das ist ja in den Lymphknoten, in der Milz, im Thymus, in den Tonsillen lokalisiert. Da ist das lymphatische Zellsystem und diese Gewebe, die liefern dann auch die reifen Lymphozyten, die dann im peripheren Blut vorkommen. Die anderen Zellen, die Sie eben schon gesehen haben, die haben ihre Vorläufer im Knochenmark. Im Knochenmark, Stabkernige haben Sie schon gesehen, das ist eben das Stadium, wo die dann auch mal vom Knochenmark schon ins Blut reinwitschen. Und deren Vorläufer sind dann Metamyelozyten und Myelozyten, Promyelozyten und Myeloblasten. Das ist nicht hypothetisch, sondern es gibt Krankheiten, bei denen diese Zellen im Blut auftreten. Und das werden wir hier auch kennenlernen und Sie dann am Mikroskop. Das haben wir jetzt Morphogenese der Leukozyten genannt, aus den zwei Zellsystemen, aus dem myeloischen Myelon-Mark, Knochenmark-System und aus dem lymphatischen System, da unten. Wir wissen aber, dass beide Systeme irgendwo miteinander zusammenhängen, nämlich auf der Stufe der Stammzellen. Da gibt es die gemeinsame Stammzelle für die myeloische Reihe und für die lymphatische Reihe als Grundlage für alles Verständnis. Und das Ziel des Blutbilds ist ja dann ein Differentialblutbild. Ich hatte Ihnen schon gesagt, das kann auch ein Apparat. Aber Sie als Studenten, Sie bekommen natürlich pathologische Bilder vorgelegt und dann müssen Sie das auszählen. Nicht? Und in früheren Jahren haben wir das immer selber ausgezählt oder unsere technischen Assistentinnen. Und so sieht eben ein normales Diff aus. Das Gros der Zellen sind diese segmentkernigen neutrophilen Granulozyten. Die jungen Formen davon sind die stabkernigen, die machen einen viel kleineren Prozentsatz aus. Eosinophile sind auch recht selten und Basophile sehr selten. Ne? Monozyten, ein bisschen häufiger schon, und Lymphozyten so 20-30%. Nicht? Diese Zellen zählt man aus beim Mikroskopieren, immer wieder, wenn eine neue Zelle ins Blickfeld kommt, macht man einen Strich, bis man 100 Striche, also 100 Zellen zusammen hat. Das ist ein normales Diff. Das müssen Sie auch auszählen dann in dem praktischen Kurs und zeigen das dem Assistenten, der Ihnen das sozusagen abnimmt. Hier ist nun eine Krankheit, ein bakterieller Infekt. sagen wir mal, Sie hätten plötzlich Fieber und Schluckweh und Halsweh und da haben Sie wahrscheinlich eine bakterielle Mandelentzündung, Angina nennt man das auch an, weil es eng wird im Hals, Angina. Und das ist ja eine harmlose Sache, ich meine, das ist eine Erkältung. Damit legen Sie sich dann mal ins Bett und lassen das abklingen. In 2-3 Tagen ist es wieder verschwunden. Da müsst ihr nicht gleich ein Antibiotikum nehmen oder sowas. Aber wenn Sie in dem akuten Stadium dann ein Blutbild machen, einen Blutausstrich, und den angucken, dann sehen Sie tatsächlich, also einmal, dass mehr weiße Zellen da sind und dass die unreifen, die Stabkernigen vermehrt sind. Das nennen wir ja Linksverschiebung, nicht? Von links kommen die, also links sind die unreifen und rechts die reifen, von ihnen aus gesehen, nicht? Also Leukozytose mit reaktiver Linksverschiebung. Zu der reaktiven Linksverschiebung gehören auch Metamyelozyten. Die haben dicke Stäbe als Kerne oder bohnenförmige Zellkerne. Das ist eine ordentliche reaktive Linksverschiebung. Zum Beispiel bei so einer fieberhaften Angina von einem Studenten. Hier sehen Sie das nochmal schematisch. Da sehen Sie auch wieder einen Teil von diesem Hammer, nicht? Von dieser Übersicht der Zellen, den ich Ihnen anfangs gezeigt habe. Und da ist nun eingetragen eine reaktive Linksverschiebung. Reaktive Linksverschiebung, die geht bis zu den Stabkernigen und vereinzelt Metamyelozyten weiter nach links zu den unreifen Zellen hin, geht es nicht. Das ist also eine Form von reaktivem Blutbild. Was sind das für Patienten? Zunächst noch das Differentialblutbild von der reaktiven Linksverschiebung. Da sind nun die Stabkernigen deutlich vermehrt. Nicht? Vorher waren die, glaube ich, 5 oder 10% und hier sind sie jetzt 40% und da sind sogar Metamyelozyten 5% drin. Das ist ein typisches reaktives Blutbild bei einem bakteriellen Infekt, zum Beispiel fieberhafter Angina. Oder wenn Sie dann mal im Krankenhaus arbeiten und Nachtdienst haben und es kommen Eltern mit einem Kind, das Bauchweh hat und vielleicht gebrochen hat schon oder etwas Temperatur hat und Sie machen ein Blutbild, dann sehen Sie, dass hier eine Leukozytose besteht und eine, ja?
Warum sind die denn Leukozyten so stark ab? Bis auf 10%, warum?
Reaktiv, relativ. Relativ. Die fallen nicht ab, sondern die sind nur relativ vermindert im Verhältnis zu den... Aber gute Frage, nicht? Denn das irritiert dann ja. Okay, also bei dem Kind untersuchen Sie den Bauch und so und rechts unter dem Nabel tut es dem Kind besonders weh und dann rufen Sie Ihren Kollegen in der Chirurgie an und sagen, ich schicke dir mal ein Kind rüber mit einem Blinddarm, kannst du das mal bitte operieren? Dann sagt der Kollege, klar, mache ich gerne. Das hat ja eine Leukozytose mit Linksverschiebung. Hä? ja, da müssen sie eben machen, auch nachts müssen sie auch mal selber ins Mikroskop gucken, ob da so eine Linksverschiebung besteht. Die Leukozytenzahl, die kriegen sie von ihrem Zentrallabor sehr schnell. Aber das gehört dazu, dass man dann also diese Linksverschiebung auch feststellt bei so einer bakteriellen Infektion. Das kann eine Angina sein, aber hier ist es eben eine Blinddarmentzündung, eine akute Appendizitis. Mal weiter. Also das sind die reaktiven, das reaktive Blutbild, reaktive Linksverschiebung. Jetzt, hier ist was ganz anderes. Wir kriegen ein Blutbild und das ist voller Eosinophile. Das ist sehr auffällig. Was könnte das sein? Hat jemand eine Ahnung?
Allergie.
Eine Allergie, ja. Noch eine Idee?
Parasitenbefall.
Gut. Beides richtig. Denn die Eosinophilen, die reagieren eben auf Allergie. Hier, das ist auch ein reaktives Blutbild mit Eosinophilie. Bei Allergie, Allergie auf was zum Beispiel?
Aus
Staub. Aus Staub, ja. Oder jetzt ist inzwischen Sommer, im Frühjahr, Pollen. Ja, wegen Heuschnupfen, die Menschen, dann haben sie eine Eosinophilie. Oder sie kriegen Asthma, allergisches Asthma, von den Pollen oder von Hausstaub oder sonst was. Jedenfalls sehen sie dann im Mikroskop eine Eosinophilie. Jetzt haben wir schon die reaktive Linksverschiebung als reaktive Veränderung. Jetzt haben wir noch die Eosinophilie als reaktive Veränderung. Und der Patient, der dazu gehört, das ist eben ein Patient mit Allergie, zum Beispiel Hausstaub oder so. Oder es ist ein Kind mit Parasitenbefall. Wieso Parasitenbefall? Wieso gibt es denn da eine Allergie? Und die Kinder reagieren auf diese Parasiten genau wie auf Pollen oder auf Hausstaub. Das ist auch ein Allergen und dann kriegen die so eine Eosinophilie. Wenn sie später Kinderärztin werden, dann werden sie das nicht selten erleben. Dass so ein Kind, das allgemein so ein bisschen abgeschlafft ist, müde und rumhängt und von den Eltern ihnen dann gebracht wird und dann müssen sie rauskriegen, was dem Kind fehlt. Und das Blutbild kriegen sie ja schnell, da sehen sie dann die Eosinophilie. Was machen sie dann diagnostisch als Kinderärztin? Was würden Sie dann machen? Sagen Sie mal was.
Allergietest
würde ich nicht machen. Nee. Würde ich machen bei dem Kind. Stuhl würde ich untersuchen. Wir müssen den Stuhl untersuchen und da finden Sie Würmer oder Wurmeier. Nicht? Maten, Würmer, die machen dann so einen Wurmbefall. Das kennen Kinderärzte sehr gut. Gibt es noch mehr reaktive Veränderungen im Blutbild? Die gibt es schon. Hier zum Beispiel. Das ist so eine reaktive Veränderung. Ich habe das jetzt verraten schon, dass das eben keine Leukämie ist, obwohl wir das gelegentlich schon mal Studentenleukämie genannt haben. Nicht? Wenn ein Student Fieber hat und geschwollene Lymphknoten, dann denkt er zuerst, er hat eine Hodgkin. Nicht? Und dann, vielleicht hat er doch diesen Kurs hier schon durchgemacht und dann macht er heimlich mal einen Blutausstrich und färbt ihn. Dann guckt er mal rein und sagt, ich habe Leukämie. Denn da sieht er Zellen, die gar nicht mehr wie Lymphozyten aussehen. Die sehen so verändert aus. Hier die eine Zelle, die ist ja noch wie ein Lymphozyt. Aber die anderen daneben, das könnten ja ganz andere Zellen sein, zum Beispiel leukämische Blasten. Beim nächsten Mal gucken wir uns die an, hier auch in der Vorlesung. Aber die sehen auch ähnlich aus, aber die Vielgestaltigkeit, das bunte Blutbild, das ist typisch für, nicht für eine Leukämie, sondern für eine Mononukleose, für, wie heißt die Krankheit noch? Pfeiffersches Drüsenfieber, Pfeiffersches Drüsenfieber, weil die Drüsen ungeschwollen sind. Und im Blutbild sieht man dann also, dass die Lymphozyten vermehrt sind, dass die so verändert sind, gereizt, lymphatische Reizformen. Und hier zum Beispiel rechts, das könnte fast noch ein Lymphozyt sein, aber links, die Zelle ist deutlich vergrößert. Und auch hier wieder links noch nicht so stark, aber rechts. Die Zelle ist stark verändert, so sehen Zellen einer akuten Leukämie auch sehr ähnlich, aber dann sehr einheitlich. Hier ist das Bunte, ist typisch. Davon kriegen Sie auch Ausstriche hingelegt und werden sehen, das bunte Blutbild ist typisch für Pfeiffersches Drüsenfieber, für infektiöse Mononukleose. Mit diesen lymphatischen Reizformen, nennen wir die auch lymphatische Reizformen. Mhm. Was macht jetzt der Student mit diesem Verdacht? Vielleicht hat er doch Zweifel, dass das eine Leukämie ist. Vielleicht denkt er, halt, da gibt es doch noch so eine andere Krankheit, die kann man sehr schnell beweisen und klären. Serologie, man kann Antikörper nachweisen, Antikörper gegen den Erreger, gegen das Virus, Epstein-Barr-Virus, EBV-Antikörper. Und dann ist er zufrieden, dann bleibt er ein paar Tage im Bett liegen, das geht von selbst weg und heilt aus. Pfeiffersches Drüsenfieber, Mononukleose. Hier unten ist es skizziert. Da sehen Sie kleine Lymphozyten und dann größere Lymphozyten. Und zum Teil sehen die auch aus wie Blasten bei einer akuten Leukämie. Aber die Buntheit ist typisch für die Mononukleose. Und der Patient ist 25 Jahre alt, er hat Angina, übrigens die Tonsillen schwellen auch an, das sind ja auch Lymphknoten, die Tonsillen. Und dann kriegt er den Befund, dass da also Antikörper vermehrt sind. EBV-Antigen, das macht man nicht, sondern Antikörpernachweis für EBV. Also, das ist alles das Reaktive. Blutbild, nicht? Pathologische Linksverschiebung bei bakteriellem Infekt, dann Eosinophilie bei Allergie und buntes Blutbeta und lymphatische Reizform bei der Mononukleose. Gut, jetzt haben wir schon alles, was es an reaktiven Blutbildern gibt. Das müssen Sie natürlich können. Das müssen Sie im Mikroskop sich genau angucken. Denn das ist natürlich die Norm. Nicht? Leukämien sind nicht so häufig. Aber wir schlagen jetzt mal eine erste Brücke zu dem Gebiet der Leukämien. Das werde ich Ihnen beim nächsten Mal erklären, bei der nächsten, das ist glaube ich in ein paar Tagen, Vorlesung. Aber Sie werden später, wenn Sie mal eine Praxis haben, werden Sie doch ab und zu mal Patienten bekommen, der kommt zu Ihnen und sagt Ihnen, ja Herr Doktor, also ich habe so geschwollene Drüsen. Da fragen Sie gleich, wie lange haben Sie schon? Der ist aber jetzt 70 Jahre alt oder so, also der hat kein pfeifisches Drüsenfieber. Aber Sie fragen, wie lange haben Sie schon? Ja, also wenn ich so nachdenke, eigentlich schon ein paar Wochen oder ein paar Monate, also vielleicht schon fast ein Jahr, aber es hat zugenommen. Nicht? Und erst habe ich noch nichts draus gemacht, aber jetzt beim Waschen oder beim Rasieren, da stelle ich fest, dass die Knoten, die gar geworden sind und tja, was ist das wohl für eine Krankheit, die ich hier habe? Und dann machen Sie mal ein Blutbild, da hat der Patient eine Leukozytose, nicht? Er hat vielleicht 50.000 Leukos statt 10.000. Und dann gucken Sie sich den Ausstrich an und sehen, das ist ja voller Lymphozyten. Sehr monoton, diese kleinen dunklen Zellen, die ich Ihnen am Anfang gezeigt habe, das sind die typischen Zellen, die eben vermehrt sind bei einer chronischen lymphatischen Leukämie, CLL. Und diese Zellen, da gibt es hier so komische Gebilde, die einen dann rätseln lassen. Wie das Ding tut, ist egal. Da oben ist so ein komisches Ding und ganz links ist auch so ein komisches Ding. Das sind natürlich zerquetschte Lymphozyten. Das sind ja keine intakten Zellen. Die nennt man dann Gumbrechtsche Kernschatten. Das ist typisch bei der CLL. Und rechts sehen Sie noch so einen segmentkernigen. Die sind stark vermindert, lange Zeit vor allem relativ, weil die Lymphozyten so stark vermehrt sind. Zum Beispiel im Differentialblutbild. Die Lymphozyten, die ja aus dem anderen System stammen. Das hatten wir ja am Anfang gesagt, dass dieses lymphatische System, denken wir uns da ganz unten, aber die Lymphozyten, die kommen auch ins Blut und gehören zum Blutbild. Aber hier sind sie eben vermehrt und auch diese Gumbrechtschen Kernschatten sind noch dabei. Und wenn man das dann auszählt, dann kommt man plötzlich auf 90% Lymphozyten. Und die Segmentkernigen, die sind hier stark vermindert, relativ lange Zeit. Nicht? Wenn Sie sowas sehen, dann hier der Patient ist 70, der hat diese Lymphknotenschwellungen. Vielleicht haben Sie eben den Bauch untersucht und haben festgestellt, die Milz ist auch etwas vergrößert bei diesem Patienten. Dann können Sie eine Diagnose stellen. Die Diagnose ist völlig klar. Der hat eine CLL. Nicht? Da brauchen Sie kein Knochenmark zu untersuchen, sondern Das Blutbild ist so typisch und unverwechselbar, dass Sie daraus die Diagnose CLL stellen können. Hier geht es nicht weiter. Also das ist das erste Krankheitsbild aus der Gruppe der Leukämien, was ich Ihnen schon mal zeigen wollte. Auch weil das Blutbild so einfach ist, nicht? Die stark vermehrten Zellen sind alles Lymphozyten, reife Lymphozyten, und Sie können so die Diagnose stellen. Wir können ja auch mal über Therapie sprechen, nicht? Haben wir eben auch schon bei der fieberhaften Angina oder so, da muss man nicht gleich Penicillin nehmen, aber wenn es über mehrere Tage oder über eine Woche nicht weggeht, dann nimmt man schon ein Antibiotikum, um nachzuhelfen, damit diese bakterielle Infektion möglichst schnell überwunden wird. Wie ist es nun bei der CLL? Dieser Patient ist schon ziemlich lang krank, der ist auch nicht schwer krank. Und bitte? Ja, diese leukämischen Lymphozyten, die also ganz normal aussehen, die sind vermehrt lädierbar. Beim Ausstreichen gehen die dann kaputt und bilden dann diese Flecken auf dem Objektträger.
Also eher mechanischer Reiz. Also eher mechanischen Reiz.
Mechanisch. Ja. Mechanisch, ja. Okay. Und wenn es so chronisch verläuft und der Patient nicht schwer krank ist, dann wartet man mit der Therapie. Da braucht man nicht unbedingt gleich was zu machen. Man kann den Patienten auch beruhigen und ihm sagen, dass das langsam fortschreiten wird und dass er davon lange Zeit nicht beeinträchtigt wird. Erst wenn es weiter zunimmt, der Patient hat plötzlich 100.000 Leukozyten, sagen wir mal nach anderthalb Jahren oder so, oder 200.000 Leukozyten, die Lymphknoten werden immer dicker, dann geben Sie dem Patienten ein Zytostatikum oral, nicht? Leukeran oder sowas, oder eine Kombination von verschiedenen Zytostatika, eine milde Therapie, solange es geht. Es kann sein, dass dieses Bild sich wieder bessert, die Lymphozyten wieder abschwellen und man die Therapie wieder unterbrechen kann, nicht beenden kann, vorübergehend unterbrechen kann. Aber es kann auch sein, dass dieser Patient sich verschlechtert und die Sache fortschreitet und er vielleicht sogar ein Kandidat wird für eine aggressivere Therapie, nicht? Auch wieder mit Zytostatika, nicht? Oder können Sie sich noch was vorstellen, was vielleicht bei einem Patienten mit einer Leukämie indiziert sein könnte? Knochenmarktransplantation, ist richtig, nicht? Da hat man früher nie dran gedacht, weil bei den Patienten sind alle älter und so weiter, sind nicht schwer krank, und da hat man nicht eine Knochenmarktransplantation gemacht. Außerdem brauchte man also einen Spender und so weiter. Was ist das hier? Das? Ja. Aber heute ist es so, dass man eventuell eine Knochenmarktransplantation macht. Nee, die macht man nicht, sondern eine Stammzelltransplantation. Man muss kein Knochenmark entnehmen. Niemand. Nicht? Außerdem denkt man an diese Therapie, weil es nicht mehr so selten ist, dass man einen Spender findet. Warum ist es heute nicht mehr selten, sondern eher die Regel, dass man Spender findet? Nun, weil Spendewillige. Richtig. Spenderdatei. Im Computer. Weltweit an die 2 Millionen Personen sind HLA typisiert und im Computer erfasst, sodass man mit Leichtigkeit einen passenden Spender findet. Nun, das ist trotzdem eine Ausnahme und relativ selten bei einem Patienten mit CLL. Aber ich komme auf diese Therapie und Therapiemöglichkeiten, die sich ergeben aus den bunten Zellen, die wir miteinander anschauen, komme ich beim nächsten Mal nochmal zurück. Denn das ist ja nun die aktuelle Entwicklung dieses interessanten Faches Hämatologie. Gut, Sie hatten Fragen, die wichtig sind. Daraus haben wir noch was gelernt. Wenn noch jemand eine Frage hat, versuche ich die zu beantworten. Inzwischen ist es Zeit. Können Sie jetzt Mittag essen? Das ist gut, dann wünsche ich Ihnen guten Appetit.